Influencer hießen früher Schnorrer. Derzeit laufen die deutschen Golfmessen und allerorten belagern blutleckende Luftpumpen und profilneurotische Selbstdarsteller die Stände von Ausstellern, die dem schalen Reiz der Reichweite durch gekaufte Follower nicht widerstehen können und sich tatsächlich promoted wähnen. Aus gegebenem Anlass und wegen der kruden Reaktionen auf unser Statement bezüglich einer authentischen Förderung des Golfsports wiederholen wir heute die im Oktober 2022 aufgezeichnete Folge Licht im Dunkel der Influencer mit Michael F. Basche. Let's go back to 2022. Bitteschön. Gern geschehen. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zur Sendung. Ich bin Frank Förster, hier wie immer mit meinem Gangster-Rapper of Golf-Kollegen und Co-Moderator Marc Horinger. Heute Abend im Programm ein Trialog mit Michael Basche rund um das Thema Licht ins Dunkel der Influencer. Ein dunkler, kranker Marketingbereich, geschaffen von Menschen, die nicht viel wissen und sich noch weniger scheren. Nur um ein paar Kröten zu verdienen oder ein paar Gratisgeschenke für ihre eigene Unterhaltung zu kassieren. Eigentlich interessiert mich diese volksverdummende Marketingstrategie auf Bild-Zeitung-Niveau persönlich überhaupt nicht. Aber wenn meine Liebe, das Spiel Golf, damit vergewaltigt wird, bin ich ziemlich angefressen. Einmal mit den Marken selbst. Dann mit den Plattformen, die diese Strategien fördern, und letztendlich mit diesen Prostituierten, die sich selbst Influencer nennen und ahnungslosen beziehungsweise ungebildeten Verbrauchern diese Kacke servieren. Die Verbraucher tun mir einfach leid. Wenn man ein von Horst Lichter empfohlenes Schuppenshampoo kauft, ist man halt ein Dorfdepp, aber einer ohne böse Absichten. Bevor wir Ihnen sagen, wie wir wirklich darüber denken und uns richtig in die Materie bis an die Augenbrauen reinknien, gibt es noch andere Belange, die wir anzusprechen haben. Zuerst unser Golfschau-Ernte-Dankfest. Der Herbst liegt in der Luft und das Ende unseres 12. Monats als Frankie and the Beard ist fast da. Und was für eine unglaubliche Reise dieses erste Jahr für Radio Golfschau gewesen ist. Vielen Dank für alle, die uns unterstützt haben. Wir haben noch sehr viel vor. Wenn Sie unsere Geschichte und unsere Sendung lieben, dann unterstützen Sie uns bitte. Posten Sie Links, markieren Sie uns, damit wir uns austauschen und unsere Dankbarkeit zeigen können. Vielen herzlichen Dank von allen im Team Golfschau. Das Zweite ist, wir haben diesen Monat, wir arbeiten in einem Record Month. Zu meiner Überraschung muss ich sagen, dass gerade die Herren Porter und Basche und Riley und Maywald, wo man sich eigentlich denkt, boah, diese Journalisten und diese Schreiber, die sind ja richtig langweilig, die haben richtig einen aus dem Park gehauen. Also vielen Dank an alle Gäste, die uns bis jetzt besucht haben, und heute ist Michael wieder bei uns, da freuen wir uns besonders. Aber anfangen wollen wir mit unserem Tag in Winsen bei Blashy and Friends. Wir haben den Green Eagle Golf Club oder Golfkurs, weiß ich gar nicht, besucht in Winsen in Hamburg, wir drei, und hatten einen super Tag. Erstmal einen schönen guten Abend, Michael, schön, dass du wieder da bist. Mr. Horinger, you look lovely, muss ich sagen.
Vielen, vielen Dank, Frank.
Ja, also an einem Freitagabend erwartet man ja auch nichts anderes von dir. Aber dieser Tag auf Green Eagle war nicht nur schön wegen euch. Ich meine, ich bin ja einer, der für mich ist es wichtiger, mit wem ich spiele, als wo ich spiele. Aber ich denke, über diesen Kurs kurz zu reden oder auch länger zu reden, ist ganz wichtig, denn ich war unheimlich beeindruckt. Marc, war auch deine erste Runde da, nicht?
Ja, und ich glaube, dass das Stichwort Länge gar kein schlechtes ist. Also, das ist definitiv ein sehr, sehr, sehr langer Platz und definitiv ein sehr schöner Platz. Und ich war auch genauso wie du sehr glücklich, in eurer Gesellschaft da gewesen zu sein. Es war wunderbar, auch von Michael Basche über den Platz geführt zu werden. Vor allen Dingen, weil er uns eingebrockt hat, zwei Löcher auszulassen. Ich glaube, es waren die 9 und die 10. Aber das lag vielleicht auch daran, dass wir so viel geschwatzt haben, dass wir eigentlich zum Golfspielen kaum kamen. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist neben der Länge einige wirklich sehr, sehr interessante, ja, Idiosynkratien im Platz, viele Querbunker, an die ich mich erinnere, die man nur ganz schwer einschätzen kann, wie weit sie in Wirklichkeit entfernt sind. Ja, da schlage ich doch mal locker einen Hybrid drüber, um dann genau an der Kante hängen zu bleiben. Die, glaube ich, wenn ich Michael richtig verstanden habe, tatsächlich was mit der Topografie des Landes zu tun haben. Da gibt es, glaube ich, unterirdische Gasleitungen, die da liegen. Aber alle Silly Length mal zur Seite. Und es ist ein Silly Long Kurs. Das muss man wirklich ganz klar sagen für mich als Amateur. Und ich glaube, dass ich nicht wirklich gut Golf spiele, aber nicht gut genug Golf spiele. Paar Fünfs mit 645 40 Meter von den Tipps sind aus meiner Sicht einfach silly, aber großartig silly, weil das ist nun mal ein moderner Turnierplatz. Den größten Eindruck haben bei mir hinterlassen die paar drei Löcher. Da sind einige unglaublich schön gestaltete Bahnen, einige sehr interessante Bahnen, sehr breite Grüns, dafür aber auch unglaublich nicht wirklich tiefe Grüns, wo man das Gefühl hat, wenn man auf dem Tee steht, man hat eine Landezone von 5, 6 Meter, bis es dann hinten in den Bunker oder über den Hügel geht. Ja, wer zu lang ist, wird bestraft. Wer nicht putten kann, vielleicht erinnerst du dich, Frank, geht auch gern mal ins Wasser.
Ja, ich weiß, ich habe ins Wasser gepattet
Ja, und
auf dem Par 3.
ich habe dich ausgelacht und war 3 Minuten später mit meinem Ball, glaube ich, an just derselben Stelle angelangt. Also, aber er hat eine, um mein Bild nochmal abzuschließen, er hat eine, wie ich finde, unglaubliche Eigenwilligkeit, dieser Platz. Er hat viele Bahnen, die mich an Resort-Golf im allerbesten Sinne, entschuldige, erinnern. Also wirklich Resort-Golf mit unglaublich schön gestaltet. Also die 18 ist eine ganz tolle Bahn mit den Bäumen, die da mittendrin stehen, mit den drei Bunkern hinter dem Grün. Das ist also einfach wirklich ein ganz toller Abschluss. Diese Par 30, die ich gerade erwähnt habe, dann gibt es diese wunderbar gestalteten New Zealand Ferns, wenn es vielleicht welche sind, oder diese Pines, die quasi Bonsai-artig zurechtgeschnitten sind, so dass man sich zuweilen auf einem von Japanern geführten Platz in Thailand wähnt. Und das ist etwas, was ich selten hier in Deutschland gesehen habe und was mir unglaublich viel Vergnügen bereitet hat. Zudem kommt noch ein völlig durchgeknallter Besitzer, den ich wirklich bewundere für seine Haltung, für seine Vorstellungskraft, für seinen Willen, etwas unglaublich Besonderes machen zu wollen. Und nicht nur machen zu wollen, sondern auch rauszugehen und es zu tun. Also wir hatten ja das Glück, dass uns Michael dann nochmal auf die Baustelle geführt hat. Das war schon sehr besonders. Ja, das ist schon groß, was er da vorhat. Und ohne jetzt vielleicht was vorwegnehmen zu wollen, ich glaube, da passiert noch eine Menge. Und Michael, ich weiß gar nicht, wie sehr wir das konkretisieren dürfen, was wir da gehört haben, aber vielleicht übernimmst du, weil ich rede ja schon seit mindestens 10 Minuten gefühlt.
8 Minuten.
Ja, ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht vergesse, was ich noch alles zu sagen habe dazu. Nein, erstmal herzlichen Dank, dass ich euch nochmal zuquatschen darf. Zweitens natürlich Gratulation zu eurem Einjährigen, mögen den ganzen 12 Monaten noch viele, viele Jahre folgen. Und drittens, ja, Golfshow goes Green Monster. Der Platz heißt ja nicht von ungefähr so. Alice Cooper hat ihn mal so getauft als Green Monster bei den Längen, die du schon angesprochen hast, Marc und auch Frank. Ist das ja auch kein Wunder. Ja, das ist einfach ein Wahnsinnsprojekt, diese Green Eagle Golfkurses. Wir haben den Porsche Nordkurs gespielt. Der Pflegezustand ist für mich phänomenal. Andere Clubs wären froh, wenn sie Grüns hätten von der Qualität der Fairways auf dem Porsche
Richtig,
Nordkurs, muss
richtig,
man
ja.
immer wieder sagen. Wahnsinn. Und Michael Blesch, einer der beiden Eigentümer, der andere ist Ralf Lühmann, der ihm quasi so ein bisschen den Rücken frei hält, damit er seine Visionen auf dem Platz verfolgen und verwirklichen kann. Er ist wirklich, er ist begeistert, er ist leidenschaftlich, er ist. Passion ist viel zu kleines Wort dafür. Und ja, was da passiert, auf der anderen Seite des Platzes, mit dem neuen Westkurs geht ganz eindeutig Richtung größter Mannschaftswettbewerb des Golfsports, sprich Ryder Cup. Irgendwann, wenn er mal fertig ist, dann wird man sich über dieses Thema dort unterhalten und da wird man sich über dieses Thema sehr intensiv Gedanken machen und möglicherweise dann auch eine Bewerbung in Angriff nehmen. Das ist überhaupt kein Geheimnis, das hat er auch immer gesagt. Er hat gesagt, aber er hat auch gesagt, einen Ryder Cup muss man sich verdienen. Und er sagt sehr gerne, nicht sabbeln, einfach machen. Und dann gucken wir weiter. Wenn wir das Ding haben, wenn wir soweit sind, dann können wir immer noch über eine Bewerbung reden. Aber den muss man sich erstmal verdienen. Jetzt machen wir erstmal Platz. Und das treibt er voran. Und das ist einfach großartig. Das ist ansteckend. Ich bin unheimlich gerne dort, weil er einfach in seinem visionären Streben und in seiner visionären Leidenschaft einfach ansteckend ist und im positiven Sinne komplett verrückter. Aber das ist toll. Gott sei Dank gibt's noch solche und die treiben den Golfsport voran, die bringen die Dinge voran und das ist auch gut so.
Ja, und du sagst, es ist ansteckend und es hat mich wirklich beeindruckt, denn es war vom ersten Moment, wenn man zum Check-in kommt, bis man auf Wiedersehen gesagt hat, jeden, den man angetroffen hat, der mit dem Club irgendwie was zu tun hatte, war super nett. Es war kein Stück Arroganz, das ich gespürt habe. Und der Pflegezustand, ja, habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Ja, ich glaube, an dem Tag waren die Greens 9,5. Ist auf dem Stimpf sowas in der Richtung, ja, 9,5, 10, sowas in der
Wenn
Richtung.
nicht ein bisschen mehr, ja.
Ja, ich meine, wenn man sich überlegt, nicht Average PGA Tour Stimpf ist 11, 12, nicht Masters, US Open, PGA und Players 13 bis 14, ja, gerade auch diese grünen Komplexe, die wir da angetroffen haben, das sind ja keine Frisbees oder Teller, das sind ja richtige Hauben von einem Käfer. Ja, das sind, ja, nicht, das sind Undulations, manchmal wie bei Augusta, diese Plateaus und so weiter. Gefällt mir super gut. Und vor allen Dingen mit dem Verkehr, den die da haben, den Platz in dem Zustand zu halten. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, Riesenrespekt an Michael Blech und an sein Team. Und ich glaube, ich verrate hier nichts, was ich nicht verraten darf, wenn ich sage, dass er versucht uns
Gesagt hat.
im November hier zu besuchen. Und das finde ich ganz toll. Aber mich hat es auch an die TPC-Plätze erinnert in den USA ein bisschen. Ja? Ein bisschen Valderrama und so weiter. Also ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen. Vor allen Dingen
Sehr
von eurem
eindrücklich.
Spiel. Ihr also, eure Länge, also,
Naja,
boah, Alter.
naja, naja. Aber lass mich nochmal da zurück, du
Ja,
hast ein gutes
bitte.
Stichwort TPC gesagt. Er versucht halt diesen Stadioncharakter, den
Hm?
Stadiumcharakter da reinzubringen, indem er wirklich Plateaus aufschüttet, Hügel aufschüttet und wirklich den Zuschauer auf eine ganz, ja, sagen wir mal, natürliche Art und Weise am Spielgeschehen teilhaben lässt. Das hat er ja auf dem Porsche Nordkurs schon an einigen Stellen gemacht. Diese Kombination 14, 15, 16 und bis zur 17 rüber. Zum Schluss oder auch entlang der 18 und das wird auf dem neuen Westkurs wird es nochmal eine andere Dimension von Stadium Charakter bekommen. Also das ist schon genau das, was du sagst, Frank. TPC
Ja.
in Winsenluhe.
Ja, genau, ja. Und das ist, ich meine, diese TPC-Courses, die sind ja, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, in den 80er Jahren angefangen mit Hartford und so weiter, nicht? Und unser Freund Ron Pritchard hat ja den TPC Southwind in Memphis designt, nicht? Das ist ja auch ist ja auch praktisch Birdie-Golf, nicht? Aber ich weiß nicht, was die Winning Scores sind bei der Porsche. Aber ich habe keinen Birdie gemacht von den, was immer, welche Farbe wir da gespielt haben, rosa oder ich weiß es gar nicht mehr. Also ich war sehr beeindruckt und eine, wir hatten das ja auch irgendwo auf Facebook erwähnt, da war irgendwie ein Kommentar, dass dieser Platz auf meine Bucketlist gehört. Nicht, wenn man schon eine Bucketlist von Golfplätzen hat, da gehören nicht viele deutsche Plätze drauf. Aber ich würde da sehr jederzeit sehr gerne wieder hingehen und spielen und es war für mich also eine ganz tolle Erfahrung. Und
das Schöne ist, und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, er ist tatsächlich ein Platz, den man auf seine Bucketlist nehmen kann.
Ja.
Und nächste Woche auch abhaken kann, weil du kannst da spielen.
Ja.
Du kannst da hinfahren und spielen. Und es ist unkompliziert, es ist wie du es beschrieben hast. Ich kenne, er hat the best of all worlds für sich entdeckt und rausgeholt. Er hat definitiv, er ist ein sehr, sehr aufmerksamer Student dessen, was an Golf wirklich großartig ist. Man kann über Grünkomplexe sicherlich mit ihm streiten oder so, aber alleine schon die Eingangssituation, dass du vom Parkplatz an eine Hütte läufst und dort ancheckst, dass du keine beeindruckende Architektur zu erwarten hast, sondern alles funktional ist, alles irgendwie low-key ist, dass du vom Parkplatz sofort, weil du irgendwie 2 Stunden im Stau standst, sofort in die Toilette rennen kannst.
Bin ich.
Es ist wirklich ein unglaublich funktional aufgebauter Ort, der, und das macht ihn ja auch so sympathisch. Da gibt es keinerlei Hürden, Barrieren, die man nehmen muss, um hinzukommen. Und deshalb glaube ich völlig zu Recht, er gehört auf jeder Bucketlist hier in Deutschland. So.
Jetzt brauchen Sie nur noch Lamsbräu im Beavers.
Genau. Und nächstes Mal spielen wir dann auch die beiden anderen Löcher, die ich euch beim ersten Mal erspart habe, damit der Platz nicht ganz so lang ist.
Du hast sie uns vorenthalten, damit wir nochmal hinwollen.
Das kommt dazu. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass der Platz alleine schon diese Sehnsucht erzeugen wird.
Also sagen wir so, die Strecke einer normalen 18-Loch-Anlage sind wir auch ohne diese beiden Löcher gelaufen.
Das lag aber an unserem Spiel.
Vor allen Dingen, weil der Provisional 100 Yards links von dem ersten war, nicht? Das war ja das Problem, Mr. Horiner. Hello, wer hat gewonnen?
Ich.
Da hast du. Und du hast dominiert. Ich hatte keine Chance.
Absolut, du hattest keine Chance.
Keine Chance.
Sollen wir doch mal auf den Driver eingehen, den du wirklich...
Ein Driver?
Ja,
hat ja ein paar Mal funktioniert.
Der heißt jetzt Tsunami.
Tsunami. Golf hat er nicht Tsunami. So
hat er nicht so ein fünfeckiges... Ah nee, das ist Snack Golf mit dem fünfeckigen Griff. Okay, anderes Thema. Lass uns doch mal über die Zukunft des Spieles sprechen und nicht über deine jämmerliche Golfvergangenheit.
Lasst euch mal kurz alleine, Jungs.
Ja, boah,
die ist gar nicht so
lange. Fang mal an. Okay, go ahead, man.
Nein, Entschuldigung, du hast ja die Einleitung.
Nein, ich bin fertig. Mach mal. Über die Zukunft des Spiels wollen wir sprechen. Wir wollen sprechen über... Was ist das, so ein Sack?
Lass mich mal kurz einmischen.
Ja, mach du mal. Alter, ey.
Bevor ihr euch da gegenseitig anschweigt, lass mich mal kurz einmischen, weil die polemische Partei ist ja eigentlich meine normalerweise, aber die hast du ja schon vorweggenommen, Frank. Ich habe nur eine einzige Ergänzung. Du hast gesagt, die sich nicht scheren. Und ich möchte ergänzen, und die sich auch nicht schämen.
Die sich auch nicht schämen, ja.
Damit sind wir dann, glaube ich, drin im Thema.
Ja, ich hatte ja eine kleine Umfrage gemacht bei einer eine Target-Gruppe, so was weiß ich, wie viele Leute waren das, 70 Leute oder was, Alter 18 bis 40, wie sie einen Influencer definieren. Und ich glaube, die Nummer 1 war ein Arbeitsloser mit einem Handy. Ich glaube, das war Nummer 1. Was war noch drauf, Marc? Ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern.
Ich bin über den ersten Punkt vor Lachen kaum hinausgekommen, Frank. Ich muss gestehen, ich habe das auch weiter gepostet. Das war einfach zu gut.
Ja, ich fand das auch brillant. Aber lass uns mal, ich meine, das ist ja ein riesiges, riesiges Thema. Und es ist halt ein Marketingbereich. Ich meine, vielleicht sollten wir damit anfangen, was Influencer überhaupt sind. Irgendwie sind wir ja alle Influencer. Ja, und es geht darum, und wir haben uns ja auch auf unserer Runde in Green Eagles darüber unterhalten. Und ein Profi wie dich, Michael, der 30 Jahre schreibt professionell, ist auf einmal in einem Topf mit jemandem, der irgendwie einen englischen Artikel auf Google Translate auf Deutsch übersetzt und im gleichen Pool mitspielst wie du. Es geht ja nicht nur übers Schreiben, es geht über Fotografie, es geht über diese Golf-Coaches oder Golf-Lehrer, die mal einen Wochenendkurs gemacht haben in irgendeiner Akademie in Bayern und irgendein Zertifikat haben und jetzt ein Golflehrer mit einem 4- oder 6-Handicap sind, ja. Es ist halt diese Qualität, die nicht da ist. Ja? Ich weiß gar nicht, wo wir einsteigen können, aber wenn man etwas nicht gelernt hat, heißt das, man kann nicht gut darin sein? Denn das wäre die andere Seite.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil du hast es völlig zu Recht gesagt. Wir sind alles Influencer. Selbst ich als gelernter Journalist, als ausgebildeter Redakteur, als Golfbetriebsmanager bin auch ein Influencer, weil ich das Lied dieses Spiels singe, wo ich es nur kann. Und weil ich diesem Spiel so wohlgesonnen bin, so wie ihr. Deswegen macht ihr eure Dinge, deswegen macht ihr eure Radio-Golf-Show, deswegen macht ihr andere Sachen, deswegen postet ihr auf den unterschiedlichsten Kanälen in Social Media. Das tue ich teilweise auch. Ich konzentriere mich aber mehr darauf, darüber zu schreiben, tatsächlich als Journalist zu schreiben. Also das ist ein ganz, ganz, ganz breites Feld meiner Meinung nach. Und ich will da auch mal ein bisschen diesen Zündstoff oder dieses Pulver rausnehmen, was durchaus berechtigt da reingehört, eben weil ich sage, wir sind alle auf unsere Art und Weise Influencer. Das ist das eine. Das ist halt in diesen modernen Zeiten, das klingt jetzt alles wie eine Binse, aber es ist ja so. In diesen Zeitläufen gibt es Kommunikation in der vielfältigsten Art. Und da profitieren wir Journalisten ja auch von. Ich profitiere als Journalist auch von Influencern oder von Bloggern, die ich in den sozialen Medien finde, wo ich mir, was weiß ich, Inspirationen möglicherweise hole, weil ich nicht selbst vor Ort bin, aber sehe, was die aus ihrem Umfeld posten. Ich kann dort mir Illustrationen herziehen. Selbst Rory McIlroy ist ein Influencer, wenn er ein Foto von sich und seinem Dad beim Alfred Dunhill Links Championship postet, dann ist er ein Influencer, weil ihm Hunderttausende von Leuten folgen und ihm dafür applaudieren. Das ist alles okay, das ist alles wunderbar. Und die Frage ist natürlich wirklich, vielleicht der Unterschied ist die Substanz. Ich will weder Influencer noch Blogger noch sonst jemanden in Bausch und Bogen verurteilen, verdammen oder in den Senkel stellen. In meiner Wahrnehmung ist der Unterschied, der liegt in der Substanz und in der Kompetenz und in der, ja, auch in der Ehrlichkeit, mich als Influencer, als Blogger, als was auch immer zu outen.
Substanz, Kompetenz, Ehrlichkeit. Da haben wir schon mal was Gutes. Okay. Ja, wenn wir uns die List von Influencern angucken, nicht? Ich habe irgendwie nachgeguckt, die deutschen Top-Influencer jetzt überhaupt sind ja, die meisten sind ja Fußballer. Ja, im Golf hatte, ich glaube, vor ein paar Jahren war das Sepp Maier, der irgendwie von dem Irish Tourist Bureau angestellt wurde, da irische Golfplätze zu promoten. Okay, das finde ich ja okay. Ja, aber
das ist ja auch kein klassischer Influencer.
Nein, richtig. Ja.
Ich glaube, da liegt der große Unterschied zu dem, was wir unter Influencer verstehen und über, sagen wir mal, traditionelle Marketingstrategien, die Firmen früher gefahren sind, die man zum Beispiel, da hat man Sepp Maier genommen, den kannte man, ja, das ist eine sogenannter Promi, ja, den hat man irgendwo hingeschickt und dann galt sein Wort als Promi. und war quasi als Prominenter sowas wie ein Qualitätsmerkmal dafür. Und das hat sich ja sehr, sehr verschoben. Und ich glaube, dass der Influencer oder die Influencerin, also es sind ja sehr, sehr, sehr viele Frauen, das muss man ja auch sagen, also gerade im großen Markt, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur ausschließlich im Golfmarkt, aber in dem allumfassenden Markt sind es ja sehr, sehr viele Frauen mit Millionen von Followern, die Schminktipps geben oder sonst was, leben ja, und das ist das Interessante an diesem Phänomen, davon, dass sie uns nicht überlegen sind, also als oder dem Konsumenten nicht überlegen sind, sondern eine große Ähnlichkeit aufweisen mit dem Konsumenten. Also quasi für den Konsumenten stehen und durch diese Ähnlichkeit Verbindung zu dem Konsumenten herstellen. So dass du auf einen Influencer guckst und sagst, jo, der ist wie ich oder der ist so, wie ich sein will, dessen Leben, deshalb werden ja auch diesen, gibt es ja auch unglaublich viele Spiegelbilder von den Leuten, weil man sich halt dann selbst im Spiegel anguckt und das ist ja dann auch der Versuch, mit seinem Publikum ähnlich zu werden, ja, und dem Zuschauer oder dem Publikum das Gefühl zu geben, auch ich könnte dort stehen und auch ich sollte dort stehen oder wenn ich mich nur anstrengen würde, hätte ich auch 11.000 Follower, wenn ich mich ständig fotografieren würde. Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Unterschied im Vergleich zu dem, was du mit Sepp Maier oder was wir früher erlebt haben, dass wir prominente Schauspieler genommen haben, die Werbung, ganz klassische Werbung gemacht haben für Sachen. Der Influencer ist letztendlich jemand, der aus unseren Kreisen stammt oder vorgibt, aus unseren Kreisen zu stammen und uns vorführt, was wir eigentlich alles haben wollen, auch wenn wir es bisher noch nicht gewusst haben. Und da sehe ich einen signifikanten Unterschied zu früher, in Anführungsstrichen, weil auch der Journalist Michael ja ein Stück weit auch eine Figur der Überlegenheit darstellt, wenn man das so ein bisschen philosophisch darstellt. Ja, also ja, Zugang zu Quellen, zu anderen Informationen, recherchiert, weiß mehr. Der Influencer gibt vor, letztendlich das zu erleben, genuin zu erfahren und auch genuin wiederzugeben, was natürlich alles nur eine totale Lüge ist. Aber ich glaube, das ist so der große Unterschied, den ich zumindest mal ausmachen würde in dem Ganzen.
Ja, aber das ist das, was ich mit Substanz meine. Dass ein Journalist, wenn er im guten Sinne arbeitet, vernünftig arbeitet, Zugang zu Quellen hat, Zugang zu Informationen hat, Zugang zu Wissen hat oder dieses Wissen auch selbst hat und es dann so aufbereitet, dass es für die Allgemeinheit zugänglich und verständlich ist. Das ist immer noch die Aufgabe von Journalismus, bestimmte Dinge so aufzubereiten, das und darüber zu berichten, zu reportieren, zu erzählen, dass die breite Öffentlichkeit oder die Allgemeinheit an diesen Ereignissen, an diesen Geschehnissen teilhaben kann. Wenn ich das mit einer gewissen Substanz, mit einer gewissen Seriosität, auch mit einer gewissen Ethik mache, dann finde ich, dann bin ich nicht überlegen, sondern dann ist es meine Aufgabe als Journalist. Ich bin alte Schule, ich verstehe mich so, die Grenzen sind in der modernen Kommunikation, auch im modernen Journalismus, schwimmend geworden, fließend geworden. Ja. Wir wissen alle, die Grunddarstellungsformen des Journalismus, Reportage, Essay, Feature, Glosse, Kolumne, Tralala, Kommentar, das ist alles schwimmend geworden. Wir reden aber auch nur über Golf. Wir reden nicht über Politik, nicht über Wirtschaft. Da sehe ich noch ganz andere und immer noch nach wie vor sehr strenge Unterschiede in den Darstellungsformen, wo sie es nicht vermischen darf. Großes anderes Thema. Es tut es nämlich gerade auch in der sogenannten deutschen Leitmedien, die sich dieser absolut. Debatte ausgesetzt sehen, dass sie viel zu sehr von den persönlichen Haltungen der Redakteure oder der Journalisten getragen werden oder die Beiträge getragen werden. Aber wir reden immer noch erstmal nur über Golf und das ist eine der schönsten Nebensachen der Welt, um es mal so auszudrücken. Wir wollen da nicht so bierernst mit sein. Nee. Gleichwohl glaube ich, dass der Unterschied, über den wir reden, lass mich den Satz noch sagen. Wenn ich irgendwo schön vor einer schönen Golfkulisse stehe und sage, ach, das war aber wieder ein netter Tag heute, Dear Diary, dann ist das für mich Influencertum oder Bloggertum, was ich von morgens bis abends nicht brauche. Das ist für mich Selbstdarstellungshybris, Aufmerksamkeitsgier, das Kuratieren des eigenen Lebensstils. Und da denke ich mir dann einfach nur, was für Probleme habt ihr eigentlich mit eurem Ego, wenn ihr da quasi eine Eingeweideschau in aller Öffentlichkeit veranstaltet? Wenn dabei substanzielle Informationen für mich rüberkommen, als Journalist, als Golfer, durch substanziell fundierte Influencer oder Blogger, wo fangen wir da an? Kennen Sie alle, ob das Fried Egg ist, Links Diary, Golfers Journal, Layup, no Laying Up und was auch immer. Da sind wirklich gute und klasse Jungs und Mädels dabei, die eine tolle Information vermitteln können. Da bin ich gerne bereit zu sagen, auf der Ebene kann ich mich treffen.
Ja, ich glaube, ich gebe dir absolut recht. Ich würde das trotzdem noch einmal vielleicht in Richtung Politik, auch wenn Golf nicht unbedingt, also Pop und Politics zu vermischen, immer eine schwierige Geschichte ist. Aber wir erleben natürlich auch durch diese Veränderung, durch die Tatsache, dass Journalisten, und das mache ich jetzt ganz kurz, aber nur so als Einwurf, dass Journalisten gleichgesetzt werden mit Influencern, dass dieser Berufsstand sich auflöst, dass der Autor, der vorinformiert ist, der sich auch recherchemäßig einbringt und einzubringen versucht, mit Substanz, Ethik und Haltung, wie du gesagt hast, seinen Job nachgeht, zunehmend in der Kritik gerät, weil, und wir haben das in der Corona-Krise in einem Ausmaß sondergleichen erlebt, wir haben es bei Pegida im Vorfeld erlebt und wir erleben es jetzt bald wieder mit irgendwelchen Montagsdemonstrationen, wo dann gesagt wird, wir müssen mit Putin wieder Frieden stiften, weil das so nicht funktioniert, weil wir auch keine Lust haben, so viel Geld für unser Gas auszugeben, die Leitmedien unglaublich angegriffen werden oder angegriffen worden sind in dieser veränderten Kultur. Und ich glaube, ohne jetzt über Schuld sprechen zu wollen, dass das eine Folge des Ganzen auch ist, dass quasi jede Meinung plötzlich gleichwertig dargestellt wird. Das ist aber nur in Klammern gesetzt, weil, und da gebe ich dir absolut recht, wir reden über Golf. Also und ja, trotzdem ist es, finde ich, schwer, die Dinger zu trennen. Man kann natürlich in die Türkei im Golfurlaub fahren. Klar kann man das machen. Wenn man einen quasi autokratischen Alleinherrscher unterstützen möchte, kann man da auch ganz tolle Trainingsmöglichkeiten vorfinden. Ne?
Das kann man machen. Das kann man auch mit sich selbst ausmachen. Und wenn ich aber dann darüber eine Darstellung verfasse, in der ich Meinung vermittle, dann muss ich auch bereit und in der Lage sein, Pro und Contra zu vermitteln. Dann muss ich versuchen, eine gewisse, bei aller Subjektivität dessen, was man da versucht zu vermitteln, muss ich auch in der Lage sein, so objektiv zu sein und zu sagen, hey, da gibt es auch Gegenmeinungen und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also die Kontroverse, die Bilateralität darzustellen, das ist für mich der entscheidende Faktor. Das gelingt nicht immer. Manchmal versucht man es und der Leser versteht es nicht. Das kenne ich alles aus eigenem Erleben. Aber dieses kritiklose rein nach dem, und das kann man, da kann man ja unten dran fühlen bei solchen Meldungen, rein nach dem Gusto des Auftraggebers oder desjenigen, der einem da irgendwelche guten Dinge tut, irgendwie Gutes tut, zu handeln, das merkst du halt unten. Das merkst du und das ist dann kritiklos, das ist nicht ausgewogen, fehlt nicht die entsprechende Gegendarstellung und so weiter und so weiter. Aber, und das war meine Reaktion eben, wir haben ja auch das riesengroße Problem und das ist für mich einer der Dreh- und Angelpunkte dieser ganzen Geschichte. Dieser Berufsstand des Journalisten, da gibt es keinen Schutz, der ist nicht geschützt. Das Berufsbild des Journalisten hat keinen Standesschutz. Es gibt keine standesrechtlichen Definitionen für das Berufsbild des Journalisten oder für das Berufsbild des Redakteurs. So, jeder kann sich Redakteur nennen, sitzt an den Schaltstellen der Meinungsfindung, ohne möglicherweise entsprechende Kenntnisse, ohne handwerkliches Rüstzeug, ohne fachliche Expertise. Mein Lieblingsspruch in diesem Zusammenhang, plötzlich Redakteur. So. Und da gibt es andere Leute, die eine Ausbildung gemacht haben. Nicht nur ich, ganz, ganz, ganz viele andere, die Volontariat durchlaufen sind in den Redaktionen, die das Metier von der Pike auf gelernt haben und sich am Ende einer solchen Lehre mit Fug und Recht Redakteur nennen dürfen. So, aber das Berufsbild des Redakteurs ist halt nicht geschützt. Und deswegen haben wir dort auch diesen Wildwuchs, für den jeder, wo jeder für sich in Anspruch nehmen kann, ich bin jetzt mal Journalist, ich bin jetzt mal Redakteur. Oder ihr kennt meinen Lieblingsspruch. Jemand kommt auf mich zu und sagt, ich glaube, wir sind Kollegen. Und ich sage, ich glaube nicht. So. Das ist aber so. Und das hat gar nichts mit Arroganz zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich ein Handwerk gelernt habe und eine Ausbildung gemacht habe und schon großen Wert darauf lege zu sagen, hey, da gibt es noch ein paar Unterschiede, auch wenn ich nur in Anführungszeichen über Golf schreibe.
Du sagst gerade, Michael, das geht um Meinungen zu vermitteln. Ich meine, nicht jede Meinung zählt ja und stimmt, solange diese Meinung auf Fakten beruht. Aber diese Influencer jetzt, und wir wollen ja beim Golf bleiben, die vermitteln ja gar keine Meinung. Die vermitteln Marken. Ja, die vermitteln, da geht, lass uns mal vielleicht damit anfangen, wie man überhaupt so ein Influencer wird. So wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Ahnung von Marketing. Aber ich mache mir einen Instagram-Account, dann gehe ich irgendwo hin und kaufe mir 10.000 Followers für 89,97 und dann habe ich 10.000 Follower und dann gehe ich irgendwo hin und sage, pass mal auf, du, hello, Titleist, wie geht's euch? Ja, ich bin hier der Influencer, 10.000 Followers. Ich teste mal, ich kann kein Golf spielen, aber ich teste mal den Pro V1 gegenüber dem Pro V1 X und dann schreibe ich darüber. Und die sagen, okay, hier hast du 2 Dutzend Bälle, viel Spaß. Und dann wird das getestet von jemandem, der kein Golf spielen kann. Das erinnert mich, weißt du, an was mich das erinnert? Und ich bin jetzt gleich schon auf 180. Das erinnert mich an die alten, dicken, weißen Männer, die Frauen sagen wollen, was sie mit ihren Körpern machen sollen. Haben wir auch keine Ahnung von. Daran erinnert mich das.
Und, naja, also ich glaube, dass die, Entschuldigung, also ja. Ich gehe da jetzt mal rein, weil ich glaube, dass natürlich die Industrie hat ja, also wir tun ja so ein bisschen so, als hätten sich die Influencer selbst erfunden. Letztendlich ist das eine Erfindung der Industrie.
Und genau, ja, ja.
Das ist das, was ich so, das, wenn ich etwas kritisch anmerken darf, das ist ja letztendlich im Neo. Also im Neoliberalismus spielt das Kapital mit den Eitelkeiten des Einzelnen als Ware. Ja? Und diese Eitelkeit, der sich ja auch wirklich auch unfassbar am Körper zum Teil festmacht, diese Eitelkeit ist unglaublich gut auszubeuten. Jetzt klinge ich schon wieder wie ein Marxist oder wie zumindest mal jemand, der weiß, wie Foucault mit Nachnamen buchstabiert wird. Also wie Foucaults Nachname buchstabiert wird. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass das sind nicht irgendwelche Individuen, die da agieren. Natürlich agieren die, ja, aber letztendlich agieren sie in einem ganz bestimmten System und das System gibt die Regeln vor. Da kommt kein Influencer und sagt, ich mache das jetzt so und dann erzähle ich als alter weißer Mann, wie dieser Ball funktioniert. Nein, es ist viel eher so, dass das System dich dazu einlädt. Weil ich kriege ja allwöchentlich von irgendwelchen Equipment-Herstellern, bei denen ich mal 2 Bälle bestellt habe mit meinem Namen drauf, weil es damals eine Sonderaktion gibt, ununterbrochen Einladungen, Balltester zu werden. Ja? Es geht um Consumer-curated, konsumentenkuratierten Inhalt.
User-generated Content, UGC.
Genau, weil diese Leute auch verstanden haben, dass wir ganz gerne nicht von Leuten belehrt werden wollen, sondern weil wir von Peers quasi unterrichtet werden wollen. Ja. Der Hacker soll mir erklären, weil der hat mehr Ähnlichkeit mit mir als derjenige, der irgendwie einen Pre-Course durchlaufen hat, 4 Jahre lang eine PGA-Ausbildung gemacht hat und dann noch seine Playing-Ability gemacht hat und sowieso ein viel besserer Golfer ist als ich, dann höre ich mir doch lieber den. Die heißen ja auch alle gleich. Der eine heißt irgendwie Sumpfgolfer, der andere heißt Höhlengolfer, der andere heißt
Birdie Queen.
Golfer.
Ich sag dir also,
was. Die ja auch immer heißen, ja. Wir wollen das ja auch. Das ist ja das. Also offensichtlich haben wir gelernt, das so zu wollen. Also wir, diejenigen, die da ununterbrochen in diesen Netzen unterwegs sind.
Aber das macht es doch nicht okay, dass diese Jungs und Mädels daherkommen und falsche Werte vermitteln.
Nein.
Naja, aber es wird ja
Nein, nein, nein.
gutiert. Es wird ja gutiert. Sie finden ja Follower, sie finden Anhänger. Und du hast völlig recht, Marc. Das ist, was da passiert, ist das Herunterbrechen von Werbung, von Zielgruppenansprache auf die Ebene des Average Joe, den man
Ja.
dann überlässt, sich selbst wieder über diese Ebene zu erheben, indem er versucht, im Licht der Öffentlichkeit mehr aus sich zu machen. Und sich besonders und auf andere Art und Weise darzustellen. Und es ist eine Mischform. Natürlich hat die Industrie dieses Thema oder die Wirtschaft dieses Thema stark gemacht. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite aber auch genug Trittbrettfahrer, die sagen, oh prima, das versuche ich jetzt auch mal,
Aber
wenn das ja
natürlich,
offensichtlich so
ja.
gut klappt. Also das ist ja ein Wechselkreislauf. Für mich ist immer nur interessant, cui bono, wem nützt es? Es nützt der Industrie, es nützt denen, die es machen. Und diejenigen, die das klicken, die das angucken, das ist Quotenmasse. Und solange Panem et Circenses, da wird ein Zirkus aufgeführt. Und solange das mitgemacht wird es das immer geben. Und das ändert sich nicht von oben. Die wären ja dumm, wenn sie es ändern würden. Es
Nein, absolut.
funktioniert ja
Absolut.
weitgehend. Nicht immer,
Absolut.
es gibt genug Negativbeispiele. Aber es funktioniert ja. Warum soll man das ändern? So, und das liegt aber an dieser, wie ich eben schon sagte, an dieser Aufmerksamkeitshybris, an dieser Selbstdarstellungsgier. Die Leute gucken sich das an, weil sie selber vielleicht auch dahin wollen. Sie gucken sich das aus tausend unterschiedlichen Gründen an. Ich gucke es mir nicht an.
Also ich glaube, dass das, was du da sagst, ist natürlich unglaublich interessant, wenn es darum geht, festzustellen, wohin will man als Konsument beziehungsweise als Creator? Man ist ja dann nicht mehr Influencer, man ist ja Content Creator. Oder ja, weil das Influencer klingt ja schon widerlich, also ist man Content Creator.
Content,
Der nächste Schritt
ja.
ist, dass man Artist ist, und wenn man dann Artist ist, ist man quasi dann auch schon Author. Und wenn man Author
Ja.
ist, kann man sich auch gleich auch Journalist schimpfen. Ne?
Ja, oder wahlweise Internet-Sensation oder sonst irgendwas.
Ja,
Oder YouTube-Sensation oder was auch
aber
immer.
das macht wenigstens Spaß, weil man quasi dann auch die Hybris in seinen Namen eingeschrieben hat. Das
Ja.
ist ja dann noch nachvollziehbar. Das Ding ist natürlich auch, dass diese, das kommt ja noch hinzu. Es geht ja nicht nur darum, dass wir das lieben, was uns ähnlich ist, oder so sein wollen, was uns ähnlich ist, sondern dass wir, und das ist, glaube ich, das unglaublich Interessante, dass wir in einer konstanten Interaktion mit diesen Leuten stehen. Also, und Frank, wir sind es auch im Negativen zum Teil. Also wir beobachten sie. Ein Freund von mir hat vor Jahren sich hingestellt und hat gesagt, ich mache, also kein Intellektueller, kein Autor, kein Journalist, gar nichts, sondern einfach ein Golfer. Ich mache den Schmarrn nicht mehr mit den sozialen Medien. Das ist eine Neidmaschinerie. Diese Maschine, also die Facebook damals und Instagram produziert nur Neid im Individuum. Und deshalb ist das Individuum auch ununterbrochen unglücklich, und voller Sehnsucht blickt er in diese Kiste hinein und scrollt und scrollt und scrollt und scrollt auf der Suche nach was. Wir wissen es gar nicht. Wir wissen ja selbst, also ich sitze ja manchmal auch, gut, jetzt bin ich jetzt auch hauptberuflich mit dem Schreiben beschäftigt und deswegen auch hauptberuflich mit dem Prokrastinieren beschäftigt. Ja, ich kenne da wahrscheinlich noch einen anderen Michael. Also, ja, also und das hat ja dann unterschiedliche Auswirkungen. Ja, aber wenn ich dann unten in der Küche sitze und nicht vorm Rechner sitze, dann prokrastiniere ich mit meinem Handy und blicke da in diesen winzigen Bildschirm hinein und erwische mich dabei, manchmal im Hinterkopf die Frage zu stellen, was machst du eigentlich hier? Was suchst du? Ja, du kennst diese Plätze zum Teil, du kennst sie zum Teil nicht, aber am Ende ist es doch egal, ob derjenige dort war oder dieser hier dort war oder ob dieses Bild war. Du wirst dich 2 Sekunden, nachdem du die Kiste ausgemacht hast, sowieso nicht daran erinnern, was du gesehen hast. Und das kommt halt noch hinzu, dass diese Kiste und diese Interaktion mit diesen Influencern und mit diesen Medien, es ist ja, wie du gesagt hast, Michael, eine unglaubliche, dass da walten unfassbar verschiedene Kräfte. Es sind ja nicht nur die Kräfte eines dunklen, bösen Kapitalismus, wie ich gerade skizziert habe, sondern es sind ja auch reine Tech-Industrie-Interessen. Da sind Einzelinteressen, da sind meine eigenen Interessen, da ist Boredom damit. Aber wir kommen da nicht raus, und wir erleben selbst im Negativen etwas, was uns daran fesselt. Wir beobachten diese Influencer und hassen sie abgrundtief. Wir wissen, woher sie ihre 12.000 Follower haben. Wir wissen, wie einfach das alles gestrickt ist. Und trotzdem starren wir darauf voll Verachtung und, ja, weiß ich nicht, zum Teil auch Neid. Ich glaube, dass das die Methoden sind, die diese Technik anwendet, um uns dann auch da festzunageln. Du vielleicht nicht. Du bist 2 Jahre älter, als ich es bin, Michael. Vielleicht merkst du es nicht ganz so.
Ich ignoriere es, ganz ehrlich, ich ignoriere es. Ich maße mir auch das Alibi an, zu sagen, wenn ich in dieses kleine Fenster gucke, von dem du eben gesprochen hast, dann tue ich das im Wesentlichen aus Lust an der Information. Da stehe ich auch zu. Ich kann das gut belegen, weil ich ja sehr genau weiß, was ich abonniert habe und wen nicht. Und da gibt es eine ganze Menge, die ich nicht abonniert habe. Das ist für mich Informationsbildung oder auch, ja, sag mal, Nahrung für eine Kreativität. Du kommst durch solche Dinge auf Ideen, auf Textideen, auf was auch immer, auf Themenideen etc. etc. Das ist für mich, ich bin oft in den sozialen Medien, das gebe ich unumwunden zu. Aber ich glaube, für mich sagen zu können, ich bin deswegen dort, weil es meinem Informationshunger geschuldet ist. Und der bezieht sich auf Fachinformationen aus Medien, aus Publikationen, die sich dort tummeln, aus den Influencern, Bloggern etc. Portalen, von denen ich glaube, dass sie substanziell wertvolle Informationen oder Ansätze oder Impulse vermitteln. Das ist genug, das reicht völlig, damit bin ich völlig ausgelastet. That's it. Die 97. Bildmeldung von irgendeinem Dear Diary. Ich hatte heute einen wunderbaren Golftag, weil ich hier und da war mit meinem ganz neuen Schläger und mit dem Ball X und mit dem Oberteil Y und der Jacke Z. Nein, ich hätte jetzt beinahe was
Unanständiges
gesagt, aber
wir haben eine
R-Rating. Wenn es mir unterkommt, weil einem solche Dinge in die Timeline oder wo auch immer reingeschoben werden, dann schaffe ich das ziemlich gut, das auszublenden, weil ich glaube, auch in 40 Jahren Journalismus gelernt habe, die Spreu vom Weizen zu trennen und das ist wie mit Vitamin C. Das, was du brauchst, nimmst du auf und den Rest scheidest du wieder aus. So. kann nicht zu viel geben, weil das läuft dann einfach durch. Und deswegen gibt es für mich dieses Influencer-Problem in dem Sinne persönlich nicht. Ich bin da lieber, bin dann ganz eher auf der journalistischen Schiene, wo es mir um journalistische Expertise, um Kompetenz, um die Arbeitsethik oder das Arbeitsethos eines Journalisten geht. Gäbe es auch noch ganz viel zu sagen, das ist dann die nächste Folge vielleicht, aber ich glaube, es tut uns allen gut, uns ein bisschen also frei von dem zu machen, womit wir da jeden Tag zugedröhnt werden, weil im Zweifelsfalle gilt da für mich das Wort des Münchner Komikers, der eigentlich ein Weiser war, Karl Valentin, der gesagt hat, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Und genau das ist das, was in den sozialen Medien passiert. Der Senf, der da abgesondert wird, ist doch in weiten Teilen auf derselben Basis entstanden oder mit denselben Komponenten entstanden. Und auch das nehme ich auch für uns gelegentlich in Anspruch. Man schreibt auch schon mal Dinge dreimal oder sagt sich, oh, das hast du aber so auch schon mal von dir gegeben. Du meinst, jetzt hast du wieder ein Sendungsbewusstsein, meinst, du musst dieses Thema nochmal aufgreifen. Musst du eigentlich nicht, aber hast du gerade Lust drauf. Und dann sind wir auch schon wieder in der sehr subjektiven Auswahl von Themen und von Darstellungsformen. Dann sind wir dann wieder da, wo ich mir sage, okay, aber ich kann für mich in Anspruch nehmen, das tue ich auf Basis von Fachwissen, von journalistischer Expertise und generell von einer gewissen Substanz. Diese Arroganz, die leiste ich mir.
Wir hatten ja auch mit Stefan drüber gesprochen, über Golf ernst nehmen. Ja? Und ich glaube, er hat gesagt, man sollte sich bemühen, ein einigermaßen guter Spieler zu sein. Ja, man sollte sich bemühen, die Regeln einigermaßen zu kennen, und man sollte sich einigermaßen mit der Geschichte beschaffen und 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 ähm, und sich da ein bisschen auskennen. Nicht?
Maywald will auch, dass du dich vernünftig anziehst. Das will ich auch noch mal hier also zumindest mal noch erwähnen. Wir sind da leider nicht drauf eingegangen. Das machen wir dann in einer Vierergruppe beim nächsten Mal. Aber Maywald will, dass man sich vernünftig anzieht. Ja, und weißt du was? Auch gut. Das mag ich gerne.
Ja.
So. Entschuldigung, aber das wollte ich noch ergänzen.
Das großen Punkte. Ich meine, was wollen diese Influencer denn da? Denn es gibt ja auch, wir hatten ja uns über den einen Typ da unterhalten, diesen Skateboarder oder was immer da ist, der, dieser Skater oder was, da aus, wie heißt der, aus, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der ja wirklich damit unheimlich Kohle verdient.
Nicht? Du meinst Eric Anders Lang?
Genau.
Der den Skater, Dreifachen oder wie er da heißt, ja.
Ja, Adventures in Golf, ja.
Ja, nicht?
Wobei, also da ist zum Beispiel das eine ganz, ganz interessante Geschichte. Also ich finde schon, dass man sehen kann, was der will. Und vielleicht sieht man nicht alles, was er will. Aber was er wirklich will und schafft, ist ein Bild von Golf abzugeben, das viele von uns imaginiert haben, aber ganz selten jemand erzählerisch so auf den Punkt gebracht hat, wie er es schafft. Er hat auch alles, was man braucht, um genau in dieser Grauzone zwischen jugendlichem Charme eines Skaters und eines Mannes, dem die Haare schon ausfallen und der nicht mehr ganz frisch ist, sich zu bewegen. Und er macht ein unfassbar gut produziertes Programm mit in der Zwischenzeit, glaube ich, relativ viel Geld. Und ich glaube, eigentlich auch von Anfang an mit klug eingesetzten Mitteln. Also manchmal, also am Anfang war es, hast du es gesehen, da war vielleicht eine Kamera dabei, war dann, das ist, Eric Anders Lang macht das, was Leute, die vor 20 Jahren darüber nachgedacht haben, wie könnte man Golf irgendwie cool machen, nicht machen konnten, weil man nicht die Technik dazu hatte, weil man einfach mit den kleinen Kameras da, also Kameras gab es nicht und diese Reisemöglichkeiten gab es nicht. Und ich finde, er ist ja mehr als ein Influencer. Also ich glaube, das ist durchaus sicher, das ist ein Medienunternehmen. Das ist ein Unternehmen, das in der Zwischenzeit ja auch Produkte verkauft. Die machen diese Random Golf Club Geschichten. Du kannst dir ein Starter Set dort bestellen für Schweinegeld, ja, wo du quasi in jedem Dachgeschoss eines Golfclubs hochgehen könntest und dir dann 3, 4 alte Schläger schnappen könntest. Das verkaufen die alles als Ware. Das ist tatsächlich ein wirklich, wirklich ausgewiesener Medienprofi. Also ich glaube, das ist kein Influencer im klassischen Sinne. Also zumindest erlebe ich es so, also, oder ist das meine Wahrnehmung, aber Michael, du hast ihn ja interviewt, ne?
Ja, aber es bestätigt ja genau das, was ich gesagt habe am Anfang. Es ist eine unfassbare Bandbreite und man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren oder pauschal in die Pfanne hauen. Ich finde, Eric Anders Lang macht das ganz hervorragend, er macht ein tolles Produkt.
Ja.
Macht mittlerweile ein absolut perfektes Produkt. Den Starter-Kit kriegst du übrigens kostenfrei. Den schicken die dir sogar auf eigene Kosten zu. Das ist das, was man anfüttern nennt. Also dieses Ding aus dem Plastik, wie beim Modellbau, wo du dir Tees und dein und einen Ballmarker und sowas rausbrechen
kannst. Rausstanz, ne? Wie bei Mattel früher. Ne?
Ja, genau so. Wenn du, ich glaube, aber nur wenn du Chapter von Random Golf Club bist, keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr. Ich habe das habe darüber geschrieben, habe mich mit ihm getroffen, als er in Deutschland war und das Thema Platzreife aufgearbeitet war. Es war eine hochinteressante Begegnung, zu sehen, wie professionell die arbeiten, wie er es auch schafft, auf der einen Seite so ein bisschen den, ich nenne das jetzt mal, den vergeistigten, die vergeistigte Kultperson zu pflegen und auf der anderen Seite dann, sobald die Kamera an ist, ist er wieder der Handsome Guy, der Everybody's Darling, also auch eine gewisse Ambivalenz da drin. Aber er macht ein grandioses Ding, er macht ein grandioses Produkt. Und was er damit, wie du sagst, Marc, sonst noch bezweckt, das überlässt man, vielleicht sollte man der Differenzierungsfähigkeit jedes Einzelnen überlassen. Ich habe mal gesagt, er ist ein Rattenfänger, aber er macht es großartig und er macht es tausendmal besser als eine Menge anderer Influencer oder Dokumentarfilmer oder wie du das auch immer nennen willst. Er macht ein perfektes Entertainment-Produkt für Golf und er verdient Geld damit, das ist sein gutes Recht. Und damit ist okay. Das ist in Ordnung, weil da sind wir dann genau wieder dabei. Da ist Substanz. Und der Kerl macht das nicht, weil er Golf als Vehikel für seine kommerziellen Interessen entdeckt hat, sondern weil er dieses Spiel tatsächlich liebt. Sonst würde er das so, wie er das macht, nicht machen. Das merkst du ihm auch an. Und dann sind wir wieder bei der Substanz. Du hast gesagt, er ist ein Filmemacher, das ist er ja auch. Er kommt ja auch aus der Branche. Du kennst dich da tausendmal besser aus als ich. Und er macht es gut. Und da sind wir genau bei diesem Unterschied. Da ist Substanz drin, da ist Inhalt drin, da wird mir etwas vermittelt, da lerne ich etwas, da kriege ich Informationen, da kriege ich Anreize. Und das Ganze auf eine sehr, sehr professionelle Art, finde ich wunderbar. Und die anderen Beweggründe, da muss sich jeder sein eigenes Bild draus machen. Man kann mal einen Anschubser geben, wenn ich sage Rattenfänger, aber das ist meine persönliche Meinung, meine ganz persönliche.
Und ich glaube, um das abzuschließen, weil man könnte natürlich auch eine ganze Zeit lang darüber sprechen, dass er eigentlich all die Filme gemacht hat, die man selbst gerne gemacht hätte. Ja, ob das Himalaya ist oder wo er sonst war. Er macht das mit einer, und das gefällt mir wirklich, und das meine ich auch ganz ernst, mit einer absolut glaubwürdigen Botschaft. Also absolut, er ist wirklich, ich finde, er ist einer der besten Botschafter des Spiels, die wir haben.
Ja.
Und insofern ist er wirklich auch ein Influencer, weil ich glaube, dass er durchaus sicherlich einer der treibenden Kräfte dieses New Cool im Golf ist. Also das ist so ein Dudism, Hipsterism, und das hat dem Spiel sehr, sehr gut getan. Ich merke es zwar nicht, wenn ich bei uns auf die Plätze gehe, aber ich merke gelegentlich mal, sehe ich da jemanden, von dem ich glauben würde, ja, der guckt das auch, der findet das auch gut. Und ich finde auch, ich habe noch also ganz selten irgendetwas aus seinem Mund gehört, wo ich gedacht hätte, oh Mann, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ja, also er steht irgendwie auf der richtigen Seite, aber vielleicht ist es auch dieses Rattenfängerische, was du meinst.
Ja, es ist eine Mischung aus allem, aber die Botschafterrolle für dieses neue, moderne Verständnis von Golf, die überwiegt. Und dabei gräbt er ja auch ganz traditionelle Dinge. Also er ist in Japan beim Jura. Ich meine, traditioneller und konservativer geht es kaum. Aber er bringt es halt frisch und auch als diese etwas exotische Geschichte rüber. Also er macht das gut. Er macht das wirklich gut. So. Und alles andere ist sein gutes Recht, davon auch zu partizipieren. Da sind wir genau beim Punkt. Wenn Substanz und Expertise und Passion und Knowledge dabei ist, dann bin ich komplett da. Dann sage ich, ja, alles perfekt, wunderbar. Gut so. Danke, dass dieses Spiel von solchen Leuten unterstützt wird.
Und wenn das nicht da ist, warum fahren dann die Konsumenten trotzdem darauf ab?
Das musst du die Konsumenten fragen. Ich will mir da gar nicht anmaßen, über Menschen zu urteilen, die sich aus welchen Gründen auch immer im Internet was weiß ich auch immer holen, Inspirationen oder sich einfach nur berieseln lassen oder sich dort Ersatzbefriedigung suchen oder Neid oder ihre eigene nach dem Motto, wenn ich schon da nicht hin kann, dann will ich aber irgendwie dann wenigstens nachschmachten, wenn ich bei anderen dabei zugucke, was auch immer. Das ist ja aber generell dieses unfassbare Faszinosum von sozialen Medien, wo man 5 Jahre darüber diskutieren kann und kommt nicht auf den Punkt, weil es unglaublich viele individuelle und persönliche Facetten und Beweggründe gibt, sich darin zu tummeln, als reiner Konsument oder als Akteur, als Protagonist, was auch immer. Das ist, glaube ich, da machen wir ein uferloses Fass auf. Da hat jeder seine ureigenen Beweggründe.
Ja, denn diese Personen, die ich befragt habe, diese fast 100 Personen, die diese Influencer also als Arbeitslose mit einem Handy, die falsche Werte vermitteln, beschrieben haben, waren keine Golfer. Ja, und gerade Golfer erzählen ja immer, wie clever sie sind. Oh, wir sind viel smarter als Tennisspieler. Ja, das Spiel ist viel ehrenwerter als Tennis und so weiter. Okay, vielleicht ein anderer Approach. RNA und USGA, deren Job ist protect and promote the game.
Ja.
Das ist ja bei uns der DGV. Und unser USGA, unsere RNA ist der DGV. Haben Verbände eine Pflicht, wenn sie sich als ihren Job selber an die Tür schreiben, promote and protect the game, solche Sachen nicht mitzumachen?
Sehe ich nicht. Es kommt ja darauf an, was vermittelt wird. Wenn ich als RNA, als USGA, als DGV, was auch immer, mich dieser modernen Tools von Kommunikation bediene, also Blogs, Influencer, was auch immer, dann finde ich das absolut legitim. Ich würde wahrscheinlich jeden Verband fragen, ob er verschlafen hat und das nicht tut.
Mit dem Klammersack gepudert ist, wenn
Ob er mit
das nicht
Klammersack
tut.
gepudert ist oder nach dem Motto, habt ihr irgendwas verpasst, dass ihr es nicht tut? Ich bin da ein ganz großer Fan der Differenzierung. Wenn dann was Substanzielles bei rauskommt, bin ich völlig d'accord. Bin ich völlig d'accord. Der DGV macht gerade eine Pressereise in
Nach
die Ryder
Rom.
Cup-Region rund um Rom. So, für nächstes Jahr.
Ja.
Da sind hoch renommierte Kollegen dabei. Finde ich völlig in Ordnung. Die posten auch alle ihr Tagebuch von jedem Tag der Pressereise in den sozialen Medien. Das sind aber renommierte Kollegen, das sind arrivierte Journalisten oder auch Leute,
Portale
für ein
betreiben.
Medium stehen, das solche substanziellen Dinge vermittelt. Das finde ich völlig okay. Ich würde mich wundern, wenn sowas nicht passieren würde. Sprich, wenn die Verbände, die Institutionen sich nicht auch dieser modernen Kommunikationsformen und dem eben skizzierten Testimonial des Bloggers, des Influencers bedienen würden. Für mich ist entscheidend, was dabei rauskommt. Und für mich ist der Inhalt dessen, was über dieses Vehikel vermittelt wird, das ist für mich entscheidend. Wenn ein vernünftiger Input in die Szene kommt, in die Influencer, in die Blogger-Szene, und wenn daraus dann auch ein vernünftiger Output in die Allgemeinheit rauskommt, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Das sind immer noch keine Journalisten. Da bin ich dann wieder beim Thema Standesehre, auch wenn das vielleicht ein sehr altertümlicher Begriff und eine alte, sehr altertümliche Haltung von mir ist. Aber ich nehme die schon ernst und finde es schon völlig in Ordnung, dass es so gemacht wird.
Wenn, ich meine, okay, hat man bei so einer Pressereise, hat man denn das Gefühl, dass die dann auch irgendwas von einem wollen?
Sicher wollen die was. Die Frage
Und
ist, wie du als Einzelner damit umgehst.
ja.
Da sind wir genau beim Thema Differenzieren. Wenn ich eine Pressereise mache und ich sage das wirklich so, wie es ist, meine Partner auf der anderen Seite sagen, wenn du das gut findest, wenn das für dich okay ist, dann schreib drüber. Wenn du da was nicht okay findest, dann schreib auch drüber. Und wenn du das Ganze völlig für einen Eimer findest, dann ist es auch okay, wenn du gar nicht drüber schreibst. Oder natürlich sind sie dann happy, wenn du gar nicht drüber schreibst, anstatt dass du sie komplett verreißt. Aber es ist halt die Frage der Interaktion auch zwischen, ich nenne das mal, zwischen Auftraggeber, zwischen Gastgeber und dem Eingeladenen. So, und die uralte Form von Journalismus ist Objektivität und sich nicht mit etwas gemein zu machen. Und wenn man es noch so gut findet, hat Hajo Friedrichs mal gesagt, und diesen Standpunkt muss man nach wie vor vertreten.
Aber wir haben.
Häufigkeit ist nicht akzeptabel. Ich kann etwas gut finden, weil wir sprechen nicht über Politik und Wirtschaft, sondern nur über Golf. Und dann kann ich es auch ein bisschen gut beschreiben oder gutheißen, auch in meiner Darstellung gutheißen. Ich muss immer nur in der Lage sein, diese Dinge ganz sauber voneinander trennen zu können. Und ja, wahrscheinlich läuft es am Ende darauf hinaus, dass ich mir vor allen Dingen selber ins Gesicht schauen muss dabei.
Aber das wird ja zunehmend schwerer.
Ja.
Also wenn wir sehen, so, es geht jetzt noch einen Schritt weiter, wenn wir sehen, wie die Medienoutlets ihre Journalisten bezahlen heutzutage, also dass es vielen Kollegen schwerfällt, sich überhaupt davon zu ernähren, wenn wir gleichzeitig ich will nicht, auch eine Schicht von Leuten in diesen Markt hineindrängen haben, deren Hauptanliegen letztendlich Goodies sammeln ist, ne? Die also dir eine gute Kritik schreiben werden für dein Restaurant, wenn du sie zum Essen einlädst und nicht irgendwie für das Essen bezahlen und es nachher mit einer Redaktion abrechnen und dann einen Verriss schreiben, weil dein Essen einfach überteuert und schlecht ist und du ein Kopist bist, sondern einfach glücklich sind, dass du ihnen das Essen bezahlst und sie schreiben dann auf ihrer Homepage was oder was Lustiges, Nettes oder posten das Essen drei oder viermal. oder 12 Mal, je nachdem, wie viele Gänge es gibt. Und gleichzeitig auch bei solchen Reisen, Pressereisen, dann auch Influencer dabei sind, die natürlich nicht nach diesen Prinzipien handeln müssen, wollen, diese Prinzipien gar nicht kennen und gleichzeitig aber auch Kollegen in der Zwischenzeit sich eigentlich gar nicht mehr leisten können, sich mit diesen Leuten auch nur in Ansätzen anzulegen, weil sonst wirst du halt nicht nochmal eingeladen und es gibt ja auch dann andere. Ne? Also das ist nicht ganz einfach, diese hehren Werte als Journalist dann aufrechtzuerhalten. Aber vielleicht ist es auch noch ein anderes Thema und nicht unbedingt das, was wir...
Ja klar, es ist schwierig, aber du musst das musst du halt auch selber vertreten. Das gibt immer zwei, es sind immer zwei Beteiligte, es ist nie einer alleine. Der Gastgeber ist derjenige, der selektieren sollte, das nicht immer tut, da hast du völlig recht. Und der andere ist der Eingeladene oder der Journalist, der mit seinem Selbstverständnis in so eine Veranstaltung geht und sagt, Moment mal, nur weil ihr hier das Essen bezahlt, heißt das nicht, dass ich hinterher das hohe Lied auf euch singe.
Richtig, so. Ja.
Darüber reden wir. Und natürlich gibt auch bei der einen oder anderen Pressereise immer mal jemand dabei, wo du denkst, ja, fällt, glaube ich, dann doch unter die Kategorie, ich glaube, wir sind Kollegen, ich glaube nicht. Aber das ist halt so. Und da sind wir aber dann wieder bei dem Ursprungsthema, wo ich bin. Es gibt halt keinen geschützten Berufsstand. Journalist kann sich jeder nennen.
Ja, das finde ich unglaublich, das wusste ich nicht.
Eine ganz andere Breite, bitte?
Das wusste ich nicht, das finde ich unglaublich.
Ist so.
Das finde ich unbelievable, dass das so ist.
Es gibt ja 1000 Wege, Redakteur zu werden. Klassischer Weg war früher Volontariat, 18 Monate. So, oder 24, je nachdem, wie lange du vorher freier Mitarbeiter warst. Dann warst du Redakteur, aber dieser Begriff, dieser Beruf, diese Berufsbezeichnung ist nicht geschützt.
Ja, genau. Jeder wie Golflehrer.
Kann Redakteur nennen, wenn er irgendwie zweimal drei Artikel über seinen Schreibtisch hat gehen lassen.
Und dann, ich meine, wir haben ja, ich habe ja vorhin gesagt, okay, wenn ich Influencer werden will, das Erste, was ich mache, ich kaufe mir 10.000 Follower für $80 oder sowas. Ja, das gibt ja da, ich habe mich ja da mal schlau gemacht. Und wir kaufen ja sowas nicht. Man kann sich, pass mal auf, vielleicht sollten wir das mal machen. Nur mal, um zu versuchen. Für 80 Euro kriegst du 10.000 Class B Followers und dann für 140 Euro kriegst du Class A Followers. Da haben die Followers sogar unterschieden. Ja, ist unglaublich.
Wie wird das unterschieden?
Ich weiß es nicht.
Ich habe ja einige Follower bei Instagram, die liken meine Bilder von schlecht gesteckten Abschlagsmarkierungen und heißen Do you want to see my first anal sex?
Nice.
Doch, ja, habe ich. Also Follower, die liken dann solche Sachen. Dann denke ich immer so, das ist interessant. Wo kommen die eigentlich her? Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sie nicht gekauft, weil ich würde mich daran erinnern, jemand gekauft zu haben. Die heißt, Do you want to see my first anal sex? Also, woher kommen diese Leute? Woher kommen diese?
Ich weiß es nicht.
Was ist der Unterschied zwischen A und B?
Ich weiß, der Preis, denke ich mal. Oder das Engagement, ich weiß es nicht. Und dann, wenn ich das schon höre, sowas, und wenn ich dann sehe, wie viele Follower zum Beispiel Bamberger und Schipnack haben, ja, wo da die Qualität ist, nicht? Das ist unglaublich. Da bin ich sofort immer an Donald Trump erinnert, der von seinen 20 Millionen Twitter-Followers 12 Millionen gekauft hatte. Nicht? Genau sowas. Aber jetzt vielleicht noch ganz spezieller. Vielleicht
rätst du uns nochmal, wie viel Bamberger und Schipnack haben mit ihrem
Fall. Ich weiß, 8.000?
10.000? Es ist wirklich sehr viel. Also es ist weniger als so manch deutscher Punkt-Punkt-Punkt-Golfer oder weitaus weniger. Und sie haben tatsächlich in ihrer vorletzten Sendung lagen sie kichernd auf dem Fußboden zusammen mit Ryan French. Wie lustig es ist, dass ihnen sowieso keiner zuhört, wenn sie jetzt das machen, was sie wollen. Und sie können ja sagen, was sie wollen, aber es hört eh keiner. Ja. So, es geht den Amis wie uns.
Aber sehr interessant, dass diametral zum Anspruch des Mediums die Followerzahl unten bleibt. Also du musst nur simpel und clickbaiting-trächtig und möglichst populistisch irgendwas raushauen, dann kriegst du auch viele Follower.
Populistisch, genau, das ist es ja.
Anspruch vermittelt, wie das Schipnack tut, bei all dem, was man kritisieren kann an seinem Enthüllungsjournalismus oder Bamberger, der ja nun auch gelegentlich schon mal im Bild-Zeitungsstil einen raushaut, aber das ist ja egal, aber da ist ja Qualität, da ist ja Qualität. Und da musst du auch, wenn du das liest, musst du ein bisschen mitdenken. Und alles andere, Influencer, über die du redest, Frank, das ist bunte Bildchen, heile Welt, was auch immer, oder irgendwelche Absurditäten oder Absonderlichkeiten oder Kuriositäten. Da ist schnell Klick gemacht. Das guckt man sich an, das fliegt vorüber, Aufmerksamkeitsdauer 5 bis 7 Sekunden, weg damit, ab dafür. Und ich glaube, da fängt das Problem schon an. In dem Augenblick, wo das Sujet anspruchsvoller wird, ist das mit den Followern dann auch sehr relativ, weil du musst dich ja auch ein bisschen anstrengen, um dem dann auch tatsächlich zu folgen, dem du da folgst.
Ja, aber ich kann auch zum Beispiel jetzt Clubs, Golfclubs verstehen, die jetzt wie Green Eagle zum Beispiel keine Marketingabteilung haben oder sowas, dass sie sich denken, oh, wir laden mal ein paar Influencer ein auf unserem Platz hier, die sollen mal ein paar Bilder machen, ein paar Videos, was oder ein Blogger, der was schreibt, dann ersetzt so ein Influencer oder eine, gibt das Wort Influencerin?
Denke ich. Ja, ich würde das schon gerne verwenden.
Ja, okay.
Vielleicht
ja,
würdest du? Neutral Influencer. Also,
Hauptsache, man schreibt es mit Z.
You are gerade weg. Influencer. Es ist das fränkische Influencer. Influencer. Da kann ich schon verstehen, dass diese Clubs, die sich keine Marketingabteilung leisten können, sowas gerne machen. Wenn da jemand kommt und sagt, hey, ich möchte hier gerne umsonst spielen, dann schreibe ich was darüber, oder nicht?
Na, du hast ja nicht viel zu verlieren. Entschuldigung, du gibst ja jemanden Green Fee,
genau.
Schickst du den raus.
Genau. Ja.
Wenn der halbwegs irgendwie, das siehst du ja in Deutschland auch auf seiner Karte, ob er denn.
Vielleicht ist ja das, was diese Influencer wollen.
Du kannst ja, im Normalfall können die sich ja vorher vielleicht bei dir melden, dann kannst du nochmal gucken, was sie machen. Und wenn sie keinen Scheiß irgendwie die ganze Zeit posten, und ihre dicke Wampe im Polyesterhemd mit ihrer Ische irgendwie an der Seite dann fotografieren, kannst ja auch sagen, okay, und machen wir uns nichts vor. Im Normalfall wird das ja auch selten schaden, dass jemand deinen Platz spielt und Bilder davon macht und sich 30 Euro erschlichen hat. Weil dann hast du Bilder im Internet. Und wenn Hashtag Ad Sonnenschein Golfclub steht, ja, dann sehen das vielleicht deine Mitglieder, dass da jemand war und der hat den Platz, tolle Grüns, so, ja.
Von der Seite der Clubs ist das ja vielleicht sogar okay. Michael, du kennst mich ja nicht dick. Wie sah ich denn aus auf dem Golfplatz?
Ich habe die fünf. Du warst sportlich, dynamisch. Ich hab euch aber auch nicht anders erwartet, Männers. Also das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Aber lass mich dazu noch ganz kurz was sagen. Es gibt Gott sei Dank auch Anlagen, die sich sehr genau angucken, wer da kommt. Und die das schon vorher auch abwägen. Und eins kommt noch dazu. Anlagen oder, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel, die ein gutes Produkt haben, da wird ja auch im Internet gepostet, wenn die Leute Greenfee bezahlt haben, weil die Anlage einfach so gut ist, dass man da spielen möchte und dafür auch bereit ist, Greenfee zu bezahlen. Und trotzdem ist man dann auch genauso bereit, seine Erkenntnisse und seine Eindrücke in der Social-Media-Szene zu verbreiten, über Instagram oder Facebook oder was auch immer. Also auch das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Feld, wo die graduellen Unterschiede unfassbar groß sind, glaube ich. Hm.
Ja, jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Influencer, die keine Ahnung haben und die Marken vertreten und keine Meinung gegenüber zu diesem John Eric Lang Houston, wie immer der heißt. Er vermarktet sich ja selbst praktisch. Ja, jetzt muss ich mal auch ganz kurz. Ich bin ja einer, der die Norman hier ziemlich in die Pfanne haut. Aber Greg Norman war der Erste, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, der nicht auf seinem Hemd Titleist stehen hatte. Oder was weiß ich, was damals gut war. Ja, der hatte seinen eigenen Brand entwickelt. Der hat sich selbst vermarktet mit seinem Shark. Ja? Ja, und dann hat der Cobra gespielt und da hat er erstmal Cobra gekauft. Ja, Vielleicht ist ja der Unterschied zwischen den Influencern, die Substanz und Kompetenz und Ehrlichkeit liefern, die sich selbst vermarkten, anstatt irgendwelche Divot-Tools oder was weiß ich. Ja, von wo alles, was denen gegeben wird, ist okay und super, das benutze ich. Zack, ja, ich habe diese Bett, klasse. Vielleicht ist das der Unterschied. Was denkst du, Marc?
Ich bin irgendwie bei Greg Norman hängen geblieben und wühlte so in meinem Gedächtnis rum, dass auch Jack Nicklaus sehr, sehr früh seine eigene Marke hat.
Bombe,
wenn ich mich erinnere, war es einer der ersten, der mit seinem Umbrella, also Arnold. Palmer, tatsächlich dann. Also
so alt bist du schon?
Nee, ich erinnere mich einfach, weil ich mich so ein bisschen in der Golfgeschichte umgeschaut habe. Entschuldige, ich erinnere mich nicht an die Erfahrung, das gesehen zu haben, sondern an die Erfahrung, das gelesen zu haben. Das sind Bücher, die macht man so auf und da sind Worte drauf und die gehen. Also auf jeden Fall. Entschuldigung. What? Deshalb bin ich auch so ein bisschen überfragt jetzt. Nee, ich habe einfach keine Antwort für dich, Frank, im Moment, sorry. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es.
Siehst du dich als Influencer?
Fragst du Michael oder?
Ja, dich.
Mich?
Ja.
Ich habe für mich eine Definition von Influencer gefunden, die mich so ein bisschen beruhigt. Weil man ja auch fragt, Mensch, eigentlich sind doch deine Bilder ganz hübsch, die du so postest. Ja, warum sieht die niemand? Ja? Oder warum guckt niemand? Und dann erklärt man sich das mit dem Algorithmus.
Ja.
Insta hat einen Algorithmus verändert und alle so, mein Algorithmus, und niemand sieht das mehr, was ich poste. Und ich habe das tatsächlich für mich so tatsächlich definiert, dass der Influencer sich selbst quasi mit seinem Leib auch vermarktet. Also tatsächlich sich selbst zum Produkt macht und seine Wampe, also in meinem Fall wäre es meine Wampe, in Merino gehüllt, vor die Kamera schiebt und sagt, schau mal, ich bin jetzt hier in XY und das ist total cool und geil hier. Ja, und das mache ich zu 99,9% nicht. Also in meinem Feed, also dort, wo ich unterwegs bin oder was ich da so poste, findet man mich nicht oder nur Körperteile von mir, mit denen sich kein Mensch wird identifizieren wollen. Ja? Und ich glaube, das ist der Unterschied, den ich für mich aufmache zwischen Horrenner als jemand, der Bilder postet, auch als The New Gentleman Golfer, der einfach Interesse daran hat, das, wie er die Welt sieht, zu vermitteln, also eine gewisse Form von Ästhetik, Fotografie oder Darstellung zu vermitteln, und einem Influencer, der sich gerne irgendwie zeigt, dass er mit Manfred, Karl-Heinz und Paul-Peter am Freitagnachmittag bei Regen mit den Frauen irgendwie einen lustigen Nachmittag verbracht hat und dann noch Bier getrunken hat. Hashtag Puma, Hashtag Golfclub, Hashtag dieses, Hashtag jenes, Hashtag so. Und da sehe ich mich definitiv nicht als Influencer. Nein. Also ich sehe mich und auch nochmal, um das auch abzugrenzen, ich bin immer wieder angesprochen worden, dass ich Golfjournalist bin. Ich versuche nicht als Golfjournalist zu firmieren, weil ich halte es wie Michael, ich glaube, dass das ein Beruf ist. Ich bin Autor, ja, und ich schreibe nur über Golf. Ich versuche tatsächlich, weil ich habe da viel Hochachtung vor dem Beruf. Und würde es mir auch nicht anmaßen. Dass es mir passiert, liegt daran, dass ich mich tatsächlich, Michael, in diesem Bereich bewege. Mhm. Aber ich habe mich schon immer als Autor verstanden, schon als ich im Fernsehbereich gearbeitet habe. Und ob das jetzt Drehbücher waren oder Exposés waren oder Treatments waren, war das immer Autorentätigkeit. Und das habe ich dann übertragen. Ich stehe auch nicht da und sage, ich habe alles eins zu eins durchrecherchiert, aber im Normalfall weiß ich ungefähr, worüber ich schreibe.
Dann ernenne ich dich hiermit zum Journalisten.
Wird das aufgezeichnet?
Es geht um Substanz. Es geht um Substanz. Es geht um um Wohlwollen und auch um die Bereitschaft, auch unangenehme Dinge zu thematisieren und oder anzusprechen oder auch über sich ergehen zu lassen, und dazu zu stehen und nicht nur heile Welt zu verbreiten und seine eigene Wampe, du hast es sehr schön beschrieben, in die Kamera zu halten und damit letztlich ja nichts weiter als ein Selbstdarstellungshype oder eine Selbstdarstellungsgier zu befriedigen. Für mich ist das pure Eitelkeit zum Selbstzweck, vor dem Vehikel Golf oder Kulinarik oder was auch immer, gibt's eine Milliarde Vehikel, die da in den sozialen Netzwerken vorkommen. Das sind aber auch die Phänomene, die genau dieses Thema soziale Netzwerke gebiert. Das ist
Ja.
eine, sag mal, sich selbst nährende, Geschichte, die da stattfindet. Und von daher gibt's, du hast deinen Unterschied gefunden, Frank. Das finde ich komplett akzeptabel, aber es gibt halt, ich glaube, da sieht jeder für sich seine ureigene Definition, ob er Influencer ist oder nicht. Wenn du mich fragst, Frank, ich finde auch, dass ich ein Influencer im Wortsinn bin, weil ich versuche, auf der Basis meines Fachwissens und meiner Möglichkeiten dem Golfsport einen positiven Ein- und Ausfluss nach draußen zu geben, sozusagen. Also ich versuche, Menschen darin gehen zu beeinflussen, dass Golf ein toller Sport, ein tolles Spiel sein kann mit ganz vielen Facetten von Werten bis hin zu was auch immer, bis hin zur Ökologie etc. Und diesen da einen gewissen Einfluss auf die Öffentlichkeit auszuüben. Und damit bin ich dann selbst als Journalist in meiner Wahrnehmung von der großen Bandbreite dieses Vorkommens namens Influencer vielleicht auch einer, der versucht, Einfluss zu nehmen.
Ja, aber Marc, ich kann mich genau an eins unserer ersten Gespräche erinnern, wo du das ganz deutlich gemacht hast, dass du kein Golfjournalist bist, sondern ein Golfautor. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass du von dir selbst nicht in der dritten Person gesprochen hast. Das war für mich ganz wichtig. Denn wenn du sowas machst, dann.
Pluralis majestatis am besten
There
noch, oder?
we go. Er hat gerade ein Problem mit seinem Telefon. Es
Hat
wollte
er?
nicht aufhören zu klingeln.
Wie
Er
will
wird ihr sagen, sie soll nicht stören in Zukunft.
Was ist das denn für ein
Entschuldigung, meine
Vehikel?
Herrschaften, das war
Alles
jetzt gerade
gut.
irgendwie.
It's real life.
In der Tat sind wir länger als sonst.
Seid ihr
Aber
mit
das ist
mir aber doch
auch.
immer, oder?
Es hat etwas von einem Fire Talk, von so einem tatsächlich so einem Fireplace Talk.
Fire Pit Collection.
Ich habe
Aber es.
überhaupt nicht mitgekriegt, um was es jetzt ging. Ich war so panisch damit beschäftigt, als hätten wir Zuschauer oder Zuhörer, den Ton
Kann man
meines
nicht.
Telefons zu
Kann
ignorieren
man nicht.
oder runterzudrücken, als wäre es irgendwie ein Problem. Also, Entschuldigung, es war das Telefon.
Ja. Aber es fällt ja alles unter unser Leitbild of Change Culture. Nicht? Denn das war ja auch
Ja.
was wir, als wir zusammen vor einem Jahr oder schon länger das besprochen haben, was wollen wir? Was ist unser Leitbild? Und das ist genau das, Change Culture. Aber ich denke nicht, dass wir Influencer sind oder sein wollen. Wir benutzen
Ich
das
weiß es nicht,
Hashtag
Frank. Wäre es
Influencer.
ihr nicht jetzt mal, also fragen wir einfach mal doch ganz gerade heraus, wären uns nicht 10.000 Zuhörer lieber?
Auf jeden Fall. Aber die richtigen.
Und ja, nur die richtigen.
Organisch.
Ja, oder gar nicht.
Organisch.
Oder?
Organisch.
Organisches
Nee.
Wachstum. Ja.
Ja, pass mal auf. Meine 8 Jahre alte Tochter hat auf TikTok mehr Followers als wir auf Golfshow. In 2 Wochen hat die, was weiß ich, 1.000 Followers auf TikTok. Ich weiß nicht, wie die das machen. Sie hat, glaube ich, übrigens einen Golfschau-TikTok-Account gemacht. Da haben wir auch ganz viele Follower. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, wie ich das checken kann. Aber irgendwie läuft da was.
Frank, du redest, Entschuldigung, wir lamentieren seit einer Stunde, dass die
Tun wir.
sozialen Medien uns verformen, ja, und du lässt deine 8 Jahre alte Tochter alleine auf TikTok.
Was soll ich machen, Marc? Was soll ich machen, bitte? Soll ich das verbieten?
Der Zuhörer sieht mein Gesicht nicht. Ich habe Freunde, die tatsächlich einen sehr rigiden Umgang mit sozialen Medien ihren Kindern gegenüber einklagen, bis sie 16 sind. Da bleiben die Handys unten im Flur liegen bis zum nächsten Morgen. Da gibt es wirklich restriktiven Umgang. Ja. Ich habe das selbst versucht. Ich bin nicht daran gescheitert. Wir haben das sehr lange durchgezogen. Aber du kannst ja heutzutage ab einer gewissen Klassenstufe ja gar nicht mehr verhindern, dass die Kinder da reingehen. Aber ich weiß nicht, ich bin weit davon entfernt, dir irgendwelche Empfehlungen zu geben. Aber
auch mehr Kinder als du.
Du hast mehr Kinder als ich und hast auch intensivste Kontakte zu allen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde, das Zeug ist gefährlich. Das
finde ich auch.
Scrambles your brain. Und um ehrlich zu sein, es macht sogar Hackfleisch aus meinem Gehirn, wenn ich schwach drauf bin morgens und da sitze und eigentlich sollte ich schreiben. Oh ja, guck mal, Page mit einem Driver. Lydia Ko hat das gemacht. Okay. Ah, Rory McIlroy hat diesen Part gelaufen. Nichts ist wirklich interessant.
Ja, aber es könnte doch so interessant sein. Es könnte so interessant sein. Ja, der Informationsaustausch, Dankbarkeit zeigen, solche Sachen. Es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Medium so zu nutzen.
Aber das ist nicht das, was das Medium dir vermittelt. Das, was du da vermittelst, was du gerade ansprichst, sind Werte, die du außerhalb dieses Mediums vermitteln musst und erst, wenn sie verfestigt sind, innerhalb des Mediums angewandt werden können. Weil jemand, der nackt da reingeht, wird zerdrechselt. Sorry, also wer wirklich nicht moralisch gestärkt da reingeht. Du siehst es ja, schau dir doch mal diese ganzen, also vielleicht schneiden wir das dann doch irgendwann mal. Schau dir doch mal diese ganzen Leute an, die mit spitzem Mund sich vor dem Spiegel abbilden und versuchen auszusehen wie Nutten, damit sie irgendeine Aufmerksamkeit von irgendjemand bekommen, der eine Yacht hat, die man dann im nächsten Bild dann sieht. Das, schau dir mal die Leute an. Also ist das, was diese Medien mit deinem Gehirn machen. Nicht vielleicht mit deinem, weil deins nicht mehr flexibel genug ist und meins vielleicht auch nicht mehr oder zu umnebelt ist. Aber mit einem jungen, flexiblen Gehirn ist das exakt das, was diese Medien machen. Sie erziehen dich dazu, zu einer Prostituierten zu werden, dich irgendwie als ein Stück Fleisch wahrzunehmen, dich zu fotografieren, als wärst du in einem Aushänge, in einem dry-aged, nee, falsches Bild, als wärst du irgendwo Amsterdam. Thailand ist auch ein falsches Bild. Also als
Warenauslage.
Genau, danke. Ja. Als wärst du eine Ware. Und ich finde, das ist, also für Kinder ist das nichts.
Oh. Speaking of which, Golf ist was für Kinder.
Absolut.
Golf ist was für Kinder.
Sag mal, sollen wir nicht uns mal für eine Folge zusammentun und über Golfjournalismus sprechen?
Oh.
Oh, der Basche sagt nein oder ja? Oder?
Der Basche sagt, hier, ich bin dabei.
Er hat sich gemeldet.
Vielleicht bin ich bei Golfjournalismus auch etwas kompetenter als bei Influencern, ich sowieso nur bedingt wahrnehme.
ich glaube, dass das tatsächlich ein wirkliches Thema ist. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, und ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat, warst du es, Frank, oder war es Michael, eine Übersetzung von einem Artikel bekommen habe, wo Mickelson als vierfacher Hauptsieger bezeichnet wurde. Und das Ganze war tatsächlich...
Ich war es nicht, aber ich kenne den Artikel.
Ich war das, Leute. Ja. Hauptsieger.
Hauptsieger. Ja. Und es war tatsächlich von einer jungen Journalistin.
Ja.
Ich weiß, was Punkt. Das war keine Journalistin.
Vielleicht Volontarin. Ich weiß es nicht. Jemand in der Ausbildung.
Das war, ich mach mal was mit Medien.
Recklinghausen oder sowas? Oder Kreuz?
Es war aus einer Zeitung, Michael. Also,
ja, aus einer Zeitung.
Ein Redakteur hat drüber geschaut. Irgendein ausgebildeter Journalist muss darüber
geschaut haben. Ich sag ja, was ich sagte. Mein Lieblingssatz. Plötzlich Redakteur.
Und das, okay, das macht mich verrückt, sowas, solche Sachen, wenn sowas mit meinem Spiel gemacht wird.
Genau, und da sollten wir vielleicht nochmal hingehen und vielleicht gewinnen wir dann noch einen Kollegen oder Kollegin dazu, um dann eine Viererrunde draus zu machen.
Das wäre super.
Ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema ist, dass man hier, also gerade im deutschsprachigen Raum, ja, auch ausgeglichen, freundlich, aber durchaus mit ehrlichen Worten auch diskutieren kann. Es ist ja ein interessantes Thema, ja, was absolut wir so tun.
Ja. Vor allen Dingen, weil die breite Leserschaft ja gar nicht weiß, was Journalismus wirklich ist. Das erlebe ich ja an Reaktionen. Die Leute sind ja nicht mal in der Lage, einen Kommentar als solchen zu lesen, selbst wenn ein Kommentar drüber steht. Und da kommt einiges an Aufklärungsbedarf oder auch an Definitionsbedarf zusammen, ja, und okay, sicherlich auch das ein oder andere Qualitätsthema.
Definitiv machen wir in den nächsten Wochen, sagen wir mal, in einem größeren Wurf, in den nächsten Wochen eine Sendung genau zu diesem Thema, weil was du da gerade ansprichst, ist ja, ja nicht nur die Kompetenz derjenigen, die Medien schaffen, sondern die Kompetenz derjenigen, die mit Medien umgehen müssen.
Oder sie konsumieren müssen.
Wie du auch gesagt hast, da muss man ja auch nicht weltfremd sein. Ich sag, das steht in dem Leitartikel und jemand guckt mich an, als wäre ich irgendwie irre, weil er nicht genau weiß, was ein Leitartikel ist. Ja? Das steht im Kommentar und er meint, er müsse im Kommentar genau das finden, was Wirklichkeit ist und nicht eine Meinung. Ja? Sodass wir also auch schon fast verlernt haben, damit umzugehen, wie Medien, also wie herkömmliche Medien funktionieren. Sollen wir das irgendwie nicht vertagen, aber dann einfach mal auf demnächst verschieben? Weil das
finde
war die längste Golfschau-Sendung, die ich gemacht habe.
Also das ist wie Lucky Old Days.
Bei der ich beteiligt war.
Da war jetzt an diesem Zeitpunkt bei einer Stunde 30 war mit Heinz Fehring gerade Halbzeit.
Ihr könnt es ja ein bisschen schneiden.
Nein, wir schneiden gar nichts. Wir schneiden gar nichts. Aber das finde ich eine super Idee und ich habe auch schon eine Idee, wer der Vierte sein könnte.
Ich könnte mir das vorstellen.
Ja. Kann ich mir auch. Take us home. Do you want me to take us home? You take us home.
Oh, you take us home.
Take us home.
Meine Damen und Herren,
das war die 66. Route 66 Golfschau. Influencer, Substanz, Kompetenz und Ehrlichkeit. Darum ging es heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Basche, der jetzt schon fast ein Mitglied vom Team Golfschau ist, sage ich mal. Ich glaube, ja,
Michael, no one expects.
Yeah. Yeah. Thanks, James, for having me.
We'll see what's happening there. Aber wir werden, wie gesagt, hoffentlich im November den Macher vom Green Eagle, den Michael Blesch, zu Gast haben. Da freue ich mich riesig drauf, wenn das passiert. Wir arbeiten noch an unserem Live Player, der zurzeit in Bangkok, glaube ich, unterwegs ist. Wir hoffen, die Ersten zu sein, die von Gregor Biernat hören werden, wenn er da seine Sky-Situation bekannt gibt. Und wir haben die Record Release Party mit Casey und Joe Gysi. Da freue ich mich drauf. Marc, du dich?
Absolut.
Absolut. To the Linksland. Gentlemen, was?
Die soll nächste Woche stattfinden?
Irgendwann, wenn du nicht verreist bist.
To the Linksland.
Haben wir extra für dich verschoben. To the Linksland, we will talk to you soon.